Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 99, Selsal. Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Dann, wenn zu Beginn der Auferstehung die Erde in schweres Beben gerät und das, was sie an Lasten in sich birgt, hervorbringt, und der Mensch erschrocken fragt, was ist, was geschieht? An jenem Tag wird die Erde das berichten, was dein Herr ihr offenbarte. An jenem Tag werden die Toten einzeln, an jeder für sich, aus ihren Gräbern hervorkommen und ihnen ihre Werke, die sie in ihrem Erdenleben taten, gezeigt. Daher, wer auch nur im Gewichte eines winzigen Stäubchens Gutes tut, wird es schauen. Und wer Übles, wenn auch nur im Gewichte eines Stäubchens tut, wird es dann sehen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 27. August 2022, gleich dem 5. Schahriwar 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt die Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Die multipolare Welt und der wertlose Westen«. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran, US-Militärpräsenz in Syrien ist illegal. Irans Außenminister: werden unter keinen Umständen bei Erlangung der Rechte unserer Nation nachgeben. Und Außenminister Irans und Katars erörtern aktuellen Stand der Atomverhandlungen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran, US-Militärpräsenz in Syrien ist illegal. Das iranische Außenministerium hat die US-Militärpräsenz in Syrien und ihre Aggression gegen die Verteidiger der Unabhängigkeit und territorialen Integrität Syriens als illegal bezeichnet und verurteilt. Nasser Kanani, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, schrieb am Freitag auf Twitter: Die USA haben die jüngsten Angriffe der Aggressorarmee dieses Landes auf die Volksgruppen und Antiterrorkräfte Syriens, eine direkte Reaktion auf die anhaltenden Angriffe und Drohungen der US-Antimilitärkräfte, genannt. Tatsache sei, dass die Präsenz der US-Besatzertruppen in Syrien sowie der Angriff auf die Verteidiger der Unabhängigkeit und der territorialen Integrität des arabischen Landes illegal und zu verurteilen sein, betonte der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran. Der US-Präsident Joe Biden hat in einem Schreiben an die Mitglieder des US-Repräsentantenhauses und den amtierenden Präsidenten des US-Senats unterstrichen, dass Angriffe auf den Osten Syriens auf seine Anordnung erfolgt seien. In diesem Schreiben heißt es: Am 23. August 2022 führte das US-Militär auf meinem Befehl hin gezielte Angriffe auf Einrichtungen in Ostsyrien durch. Darin behauptet Joe Biden weiter, diese Einrichtungen würden von Gruppen genutzt, die vom Iran unterstützt würden, um dass sie die US-Streitkräfte und Einrichtungen in Syrien mit Drohnen, Raketen und Mörsern angegriffen hätten. Er habe diesen Angriff angeordnet, um die Sicherheit der US-Streitkräfte zu gewährleisten, erklärte der US-Präsident. Biden sagte dazu weiter, die USA seien bereit, gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu ergreifen, um mit weiteren Bedrohungen und Angriffen fertig zu werden. Irans Außenminister: werden unter keinen Umständen bei Erlangung der Rechte unserer Nation nachgeben. Iran hat nach Angaben des Außenministers des Landes einen ernsthaften und echten Willen im Atomstreit, eine starke und stabile Einigung zu erzielen, wird aber bei der Erlangung der Rechte seiner Bürger unter keinen Umständen nachgeben. Außenminister Hussein Amir Abdullahian schrieb auf seiner Instagram-Seite nach einem Telefonat mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Donnerstagabend: In diesem Telefongespräch wurden einige Themen von gemeinsamem Interesse auf regionaler und globaler Ebene, darunter der Atomwaffensperrvertrag, Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen oder nuklearer Nichtverbreitungsvertrag, NVV, und der aktuelle Stand der Verhandlungen über die Aufhebung der Sanktionen erörtert. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran sagte dazu weiter: Als Antwort auf die Betonung des UN-Generalsekretärs und der Notwendigkeit eines Konsenses auf dem NVV-Treffen habe ich ihm klar gesagt, der Vorsitzende der jüngsten NVV-Konferenz habe die Resolution der Konferenzen von 1995, 2000 und 2010, insbesondere in Bezug auf die westasiatische Region, die immer wollte, dass das zionistische Regime den NVV-Beitritt ignoriert und damit alle Errungenschaften der vorherigen Konferenzen aufgegeben, und dieses Thema werde für uns definitiv nicht akzeptabel sein. Nasser Kanani, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, gab andererseits am vergangenen Mittwoch bekannt, dass Teheran über den EU-Koordinator die Antwort der US-Regierung auf die Ansichten der Islamischen Republik Iran hinsichtlich der Lösung der verbleibenden Probleme in den Verhandlungen über die Aufhebung der Sanktionen erhalten habe, und fügte hinzu: Eine detaillierte Überprüfung der Kommentare der amerikanischen Seite hat begonnen, und nach Abschluss der Überprüfungen wird die Islamische Republik Iran dem Koordinator ihre diesbezüglichen Ansichten mitteilen. Außenminister Irans und Katars erörtern aktuellen Stand der Atomverhandlungen. Außenminister der Islamischen Republik Iran und Katars haben bei einem Telefongespräch am Donnerstagnachmittag über den aktuellen Stand der Verhandlungen zur Aufhebung von Sanktionen gesprochen. Bei diesem Telefonat mit dem Außenminister der Islamischen Republik Iran, Hossein Amir Abdullahian, äußerte der Außenminister des Arabischen Emirats Katar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, die Hoffnung, dass sich Teheran und Washington auf die Wiederbelebung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA oder Atomabkommen einigen würden. Al-Thani erklärte, Katar hoffe, dass ein gerechtes Nuklearabkommen, das die Bedenken aller Parteien berücksichtigt, erreicht wird, und sagte dazu weiter: Ein solches gerechtes Abkommen diene auch der Sicherheit und Stabilität der Region. Die am 4. August in Wien begonnene neue Verhandlungsrunde zur Aufhebung der US-Sanktionen gegen den Iran endete am 8. August. Unter Vermittlung der Europäischen Union wurden bei dieser Runde von verschiedenen Seiten vorgelegte Ideen diskutiert. Am 26. Juli hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell den an den Verhandlungen in Wien beteiligten Parteien einen Kompromissentwurf vorgelegt und sie aufgefordert, diesen anzunehmen, um eine gefährliche Atomkrise zu vermeiden. Iran hatte der EU vergangene Woche seine Antwort auf Borrells Kompromissvorschlag und auch einige Änderungsvorschläge zugeschickt, auf die die USA nun wiederum reagierten. Teheran wolle die Antwort der USA nun genauestens überprüfen und dann umgehend der EU seine Entscheidung bekannt geben, sagte Irans Außenamtssprecher Nasser Kanani am Donnerstag. Russland: Syrisches Luftabwehrsystem hat israelische Raketen abgefangen und zerstört. Angaben des russischen Verteidigungsministeriums vom Freitagabend zufolge habe das syrische Luftabwehrsystem die auf das Masyaf-Gebiet im Gouvernement Hama im Westen dieses Landes abgefeuerten israelischen Raketen abgefangen und zerstört. Die syrische Verteidigung habe die israelischen Lenkflugkörper und Bomben, die letzte Nacht auf ein syrisches Forschungszentrum in Masyaf abgefeuert wurden, abgefangen und zerstört, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau unter Berufung auf die russischen Truppen in Syrien mit. Laut diesem Bericht zielten israelische Kämpfer mit Marschflugkörpern und Lenkbomben auf das syrische Forschungszentrum in Masyaf. Ein syrischer Militärverantwortlicher, der anonym bleiben wollte, sagte der offiziellen syrischen Nachrichtenagentur Sana, dieser Angriff wurde vom Meer und vom Südwesten der Provinz Tartus aus durchgeführt und die meisten feindlichen Raketen, die auf die Städte Hama und Tartus gerichtet waren, wurden abgeschossen. Dieser syrische Militärverantwortliche erklärte, bei diesem Angriff seien zwei Menschen verletzt worden, außerdem seien materielle Schäden entstanden und in einigen Gebieten brach Feuer aus. Die bei London ansässige syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, dass dieser israelische Angriff der 21. Angriff auf syrischem Boden im Jahr 2022 und der dritte Angriff auf die Provinz Hama war. Medvedev werden von der militärischen Spezialoperation in der Ukraine nicht zurückweichen. Laut dem stellvertretenden Leiter des Sicherheitsrates der Russischen Föderation werde Moskau von der militärischen Spezialoperation in der Ukraine nicht zurückweichen, bis es alle seine Ziele erreicht habe. Dazu teilte Dmitri Medvedev, stellvertretender Leiter des Sicherheitsrates der Russischen Föderation in Moskau, mit, erst müssten unsere Ziele in der militärischen Spezialoperation in der Ukraine erreicht werden und die Verantwortlichen des Landes ihre Ergebnisse anerkennen oder dort ein Militärputsch stattfinden und diese Ergebnisse anerkannt werden. Das erklärte Medvedev laut russischen Nachrichtenagenturen im französischen Fernsehsender LCI, ohne konkrete Details zu nennen. Medvedev zufolge würde jedoch auch ein offizielles Nein der Ukraine zu einem NATO-Beitritt den Krieg in der Ukraine nicht beenden. Medvedev nannte außerdem die Prognosen der westlichen Regierungen über den Kriegsausgang eine Fehleinschätzung. Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, gab gestern bekannt, die meisten UNO-Mitgliedsländer billigen die feindselige Erklärung Kiews gegenüber Russland nicht, weil die Welt das Ausmaß der Krise versteht, die durch das Verhalten des Westens in und um die Ukraine verursacht wurde. Sacharowa sagte am Freitag in einem Fernsehinterview, die Welt akzeptiert das aus einer einfachen Sache nicht. Jeder hat sehr gut verstanden, dass die Situation sehr gefährlich ist, wenn die Ukraine von westlichen liberalen Diktatoren in ihrer antirussischen Ideologie instrumentalisiert wird. Sie fügte hinzu, jetzt sind die Risiken so hoch, dass die Situation um die Ukraine mit der Motivation des Westens für den ganzen Kontinent destruktiv geworden ist, und das ist das Problem. Weniger als ein Drittel der UN-Mitgliedstaaten stimmte für den Entwurf einer antirussischen Erklärung bei der UNO-Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags zur Lage in der Ukraine. 54 der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, darunter die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Australien, Kanada, die Tschechische Republik, Georgien, Frankreich, Japan, Lettland, Litauen, Italien, Spanien und die Ukraine, stimmten für diese Erklärung. Damit ist die 10. UNO-Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags ohne gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Die Befürworter hätten die Konferenz zu einer Abrechnung mit Moskau wegen des Vorgehens in der Ukraine genutzt, anstatt sich für atomare Abrüstung einzusetzen, kritisierte der russische Vertreter Vishenevetsky. Die Befürworter kritisierten darin die russische Spezialoperation in der Ukraine sowie die Besetzung des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 24 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 26, Mashhad und Isfahan jeweils 21, Shiraz 23 und Bandarabas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Noch nie standen die Chancen für den zweiten Abschluss des Atomabkommens mit Iran so gut. Aus Israel kommen die bekannten negativen Töne, auch unverhohlen aggressiv, sagt der Bundesvorsitzende der Partei Neue Mitte, Herr Christoph Hörstel, in unserem Interview über die aktuelle Lage in den Atomgesprächen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil dieses Gespräches.
Herr Hörstel, aktuell ist das die EU-Trio, also Deutschland, Frankreich und England, dem Iran über den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, wie Sie sagen, ihren letzten Vorschlag unterbreitet haben. Borrell sagt jetzt dazu, dass die Antwort Irans, die auch an die USA weitergeleitet worden ist, positiv sei. Das ist aber eine vage Formulierung. Man weiß nicht, wie man diese Formulierung auslegen sollte. Was meinen Sie dazu?
Also zunächst mal ist sie das. Das gilt ja in der Diplomatie eigentlich immer, was ich hier verkünde, ist im Grunde Schulwissen. Ja, ist es ja immer so, man nimmt erstmal die Dinge als Face Value, man nimmt die als so an, wie sie gesagt sind, nämlich gut. Okay, man ist positiv davon gestimmt. Aber der Teufel oder wie der alte jüdische Bankier Warburg gesagt hat, der liebe Gott sitzt im Detail. Und hier wissen wir nichts, das habe ich vorhin schon angedeutet, in dem Wissen, dass wir da gleich drüber reden werden. Wir haben keine genauen Einsichten. Und jetzt, wie soll man sagen, haben wir das Problem, wie sollen wir über Dinge reden, die wir gar nicht genau wissen? Und deswegen habe ich versucht, eben gerade mal so eine Linie anzubringen, nach der man fahren könnte, damit das alles ganz gut geht. Und eben auch zu sehen, dass das westliche Interesse stark gestiegen ist. Aber wir haben eben noch gar nicht gehört, wie soll man sagen, oder noch gar nicht gesehen. Hören kann man ja auch viel, nämlich aus Israel. Darauf wollte ich jetzt gerade zu sprechen kommen. Man kann ganz klar sagen, dass die Unterschrift unter so ein Atomabkommen auch in Israel mitgestaltet wird. Oder sagen wir so, der letzte Meter vor der Unterschrift unter das Abkommen, in dem hat Israel ein gewaltiges Wörtchen mitzureden. Und Israel hat inzwischen seine Haltung radikalisiert. Das muss man eindeutig sagen. Also immer wenn es auf Atomvertrag kommt, ist die Reaktion ganz stark und sehr grundsätzlich negativ. Und das sind Dinge, die sind gefährlich. Und hier muss sozusagen auch Teheran auf den letzten Metern mit den Vereinigten Staaten darauf achten, dass es etwas schriftlich gibt. Auf Erklärungen aus Washington zu diesem Thema würde ich mich als Iraner nie einlassen. Das ist absolut gefährlich und sicher auch nicht klug und wäre auch eher jungen Politikern zuzutrauen, die nämlich die lange traurige Erfahrung Teherans mit israelischer Lobbymacht in den USA zu tun haben. Das ist etwas, was tatsächlich für jedes Abkommen, das in Teheran, das in Iran einschließt, hochgefährlich und sehr brisant. Und das sind die Dinge, die eben hier auch letztlich nicht klar auf dem Tisch sind, aber eher mit einem negativen Zeichen versehen, als zum Beispiel das positive EU-Zeichen.
Herr Hörstel, lassen Sie wir uns hier so ein bisschen mehr drauf eingehen, auf das Verhalten Israels gegenüber diesem Abkommen. Israel und israelische Politiker waren von Anfang an gegen jedes Abkommen mit dem Iran. Ja. Und als Trump, der damalige US-Präsident, im Mai 2018 aus dem Vertrag ausstieg, äußerte sich der damalige israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sehr froh darüber.
Ja, klar.
Und nun ist es bei dem derzeitigen Regierungschef in Israel genauso. Wir wissen, dass vor kurzem Lapid sich mit dem Bundeskanzler Scholz auch darüber berät. Aber die Frage bleibt doch, warum Israelis gegen jedes Abkommen mit dem Iran sind.
Im Grunde möchte Israel den Iran in den Boden treten. Das ist, glaube ich, die richtige Sichtweise dazu. Ich kann mir da nicht helfen. Das ist so unkonstruktiv, was hier passiert. Und das hängt damit zusammen, dass letztlich im ganzen Nahen Osten der Iran die harte Macht ist, sozusagen, die so im Hintergrund vielleicht irgendwo schlummernde Groß-Israel-Pläne nicht zulassen wird und die auch sonst den steilen Weg, wie soll man sagen, zur regionalen Supermacht den Israelis einfach nicht so kampflos überlassen will. Das ist Israel sehr wohl bewusst. Die dominieren mit ihren mit Sicherheit mehr als 300 Atomsprengköpfen, die offiziell angegeben sind, ohne jede Kontrolle aus der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien, agieren die da im ganzen Nahen Osten vogelwild, haben von Trump sozusagen mit allerhand Umdrehungen der verschiedenen Arme von Staatsmännern aus der islamischen Welt gewaltige Fortschritte gemacht. Und das wollen die, das sehen die nicht als etwas an, wo man sagt, okay, jetzt werden wir mal für ein paar Jahre Ruhe geben und ganz friedlich und artig sein und erst mal schauen, dass wir diese ganzen Gewinne, die wir da gemacht haben, wie man so schön sagt, im Wirtschaftsdeutsch konsolidieren. Das heißt, man lässt die etwas sich setzen, sich festigen und schaut, dass das alles seinen guten Gang geht und dass die Beziehungen wirklich gut gehen. Nein, Israel verfolgt eine ganz andere Politik. Wenn man da sozusagen ein Fingerchen hinreicht, dann muss man froh sein, wenn man nur den Arm hingeben darf am Ende. Das ist so ein bisschen das Problem der israelischen Außenpolitik. Die ist einfach zu radikal und zu schnell. Das schadet Israel auch eigentlich auf die Dauer. Und im Prinzip habe ich die Befürchtung, dass das hier auch genauso geht, dass man jetzt von Trump Dinge versprochen bekommen hat, die Biden nicht gehalten hat. Und dass dieser israelische Drang nach vorn zu preschen und der US-geführte westliche Drang, ein Stückel nachzugeben und mit dem Iran in ein vernünftiges Fahrwasser zu kommen, sodass man auch seine Energiebedürfnisse wieder vernünftig stillen kann, dass das jetzt gerade gegeneinander prallen könnte. Das ist sehr, sehr unangenehm. Und das ist auch deshalb unangenehm, weil Donald Trump wieder an die Macht strebt. Und es kann durchaus sein, dass die zweite Hälfte der Joe Biden, der offiziellen Joe Biden-Amtszeit, vollkommen überschattet ist davon, dass Israel in Vorfreude auf eine neue Trump-Präsidentschaft gewaltig mit den Hufen scharrt und sehr ungeduldig sich aufführt und ansonsten auch aggressiv und letztlich dabei ist, mit seiner Lobbymacht in den USA die Biden-Präsidentschaft nach einer Sitzung sozusagen, nach einer Legislaturperiode zu beenden. Diesen Mechanismus müssen wir im Auge behalten.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe »So wird gesagt«.
gesagt.
Liebe Hörerfreunde, wir bringen Ihnen im ersten Teil eine Geschichte aus dem Masnavi von Mulla Neu-Rumi. An einer Quelle in einem schönen Wald lebten einige Hasen. Wenn immer sie Durst verspürten, tranken sie von dem herrlich kühlen und klaren Wasser, bis eines Tages eine Elefantenherde in den Wald hineinstampfte. Jeden Tag kamen diese Elefanten zu der Quelle, um daraus zu trinken. Da sich immer einer dieser unliebsamen Gäste am Wasser tummelte, wagten sich die Hasen nicht mehr in die Nähe. Sie versammelten sich, um zu beraten. Ein alter, kluger Hase sagte zu seinen Freunden: »Ich habe eine Idee. Bald werden die Elefanten sich nicht mehr an der Quelle blicken lassen.« Alle wunderten sich und sagten: »Die Elefanten sind stark und wir sind schwach. Wie willst du diese Kolosse von der Quelle vertreiben?« »Hör zu, ich habe einen Plan. Heute Abend werde ich den Berg besteigen und zu den Elefanten sprechen. Ich hoffe, sie werden mir glauben, was ich sage.« Die anderen Hasen wussten, dieser alte Hase weiß Bescheid und wird sie retten. Nacht brach ein, es war ein Vollmond. Die Elefanten hörten, wie ein Hase vom Berg her ihnen zurief: »Hört her, ihr Elefanten, der Mond hat mich zu euch geschickt und wie folgt befohlen: Kein Elefant darf sich der Quelle nähern, denn sie gehört den Hasen und mir. Wenn ihr euch noch einmal der Quelle nähert, werdet ihr blind.« Und Meister Löffelohr fuhr fort: »Wenn ihr mir nicht glaubt, geht doch heute Nacht zur Quelle und schaut sie euch an. Ihr werdet dort den Mond sehen und sehen, wie wütend er ist.« Dann wandte sich der Hase an den Elefantenkönig: »Hör auf mich, was ich sage, ist zu eurem Vorteil. Du solltest mit deiner Herde von hier wegziehen, sonst wird es euch schlecht ergehen. Dann seid ihr selber schuld, denn wir haben euch gewarnt.« Der Hase hoppelte den Berg hinunter zu seinen Freunden und sagte: »Mal sehen, ob es klappt. Betet, dass die Elefanten mir glauben.« Die Elefanten waren noch nie in der Nacht zur Quelle gegangen, auch die Hasen nicht. Einer der Elefanten sagte: »Was für ein dummer Hase, was für einen Unsinn er redet.« Ein anderer meinte: »Wieso, vielleicht hat er recht.« Der Elefantenkönig dachte genauso: »Ja, vielleicht stimmt das und der Mond hat so etwas gesagt. Wir sollten zur Quelle gehen und nachschauen, ob der Hase gelogen hat oder nicht.« Die Elefanten setzten sich in Bewegung. Ihr König sagte, als sie in die Nähe der Quelle gekommen waren: »Bleibt stehen, ich gehe alleine nachschauen.« So stampfte er alleine weiter. Da erblickte er erstaunt den Mond im Wasser. Natürlich war es nur das Bild des Mondes. Doch das wusste der Elefant trotz seines großen Kopfes nicht und er dachte: »Der Mond ist in der Quelle. Bis hierher hat der Hase die Wahrheit gesagt. Ich werde hingehen und von dem Wasser trinken. Dann wird sich herausstellen, ob auch der Rest von dem, was er gesagt hat, stimmt.« Der Elefant senkte seinen Rüssel in die Wassermulde vor der Quelle herab. Die ruhige Wasserfläche geriet plötzlich in Bewegung und während die Wellen ihre Kreise zogen, geriet auch das Bild des Mondes aus den Fugen. Da glaubte der Elefant, der Mond zittere vor Wut, und während ihm heiß und kalt wurde, stellte er fest: »Der Hase hatte recht. Am besten ziehe ich mich schnell zurück. Nicht, dass der Mond mich erblinden lässt.« Und so kam es, dass der Elefantenkönig noch am gleichen Abend mit seiner Herde davonzog. Thank you.
Doch nun zu unserem dieswöchigen iranischen Sprichwort. Es lautet, denk ans Brot, denn Honigmelonen sind Wasser. Es waren einmal zwei Freunde. Die stellten Rotziegel her. Dabei verdienten sie sich einen Hungerlohn. Jeden Tag füllten sie Lehm in hölzernen Formen und fertigten auf diese Weise viele neue Ziegel an. Eines Tages, es war Mittagszeit und beide waren müde und hungrig, sagte der eine zu dem anderen, so sehr wir auch schuften, es bringt uns nicht viel ein. Wir haben doch nicht einmal genug Geld, um uns Essen zu kaufen. Unser Geld reicht gerade für ein bisschen Brot. Geh ein bisschen Brot kaufen. Ich werde inzwischen noch einige Ziegelsteine fertig machen. Der andere ging zum Bazar, um mit dem bisschen Geld, das sie hatten, Brot zu kaufen. Auf dem Markt gab es gebratenes Fleisch auf Spießen und dicke Gemüsesuppe zu kaufen. Das Wasser lief dem armen Mann im Munde zusammen. Aber kaufen konnte er nichts davon. Er hatte ja nur ganz wenig Geld. So ging er weiter in Richtung Bäckerladen. Da kam er an einem Obsthändler vorbei. Oh, was hatte dieser Obsthändler für schöne Honigmelonen? Lange war es her, dass er keine Melonen mehr gegessen hatte. Er wünschte, er hätte ein wenig mehr Geld, dann könnte er mit seinem Kamerad Brot mit Honigmelone essen. Er entschloss sich, nicht auf die Honigmelonen zu achten und zum Bäcker weiterzugehen. Aber die Honigmelonen dufteten unwiderstehlich. Da dachte er, wie wäre es, wenn ich heute statt Brot Melone kaufe? Melone ist doch auch nicht schlecht. Davon wird man satt. Da ging er und gab alles Geld für eine Honigmelone aus. Auf dem Rückweg dachte er, mein Freund wird mir dankbar dafür sein, dass ich Melonen gekauft habe. Als er schließlich bei seinem Freund eintraf, war dieser noch immer am Arbeiten. Der Schweiß lief ihm über das Gesicht und man konnte ihm ansehen, wie hungrig er war. Er merkte, dass sein Arbeitskamerad etwas hinter seinem Rücken versteckt hält und sagte, komm, nun hol schon das Brot hervor. Ich habe so einen Hunger. Breite das Esstuch aus, ich gehe mir nun schnell die Hände waschen. Da überkam den Melonenkäufer die ersten Zweifel, nicht dass uns die Melone nicht satt macht. Der Freund des Melonenkäufers war zurückgekehrt und sah die Melone auf dem Esstuch liegen. Sofort wurde ihm alles klar, doch schluckte er seinen Ärger herunter und sagte, »Oh, du hast Melone gekauft. Das kann ich verstehen, aber meinst du, wir können mit Melone im Magen bis heute Abend durchhalten?« »Nein, mein Lieber, Brot ist etwas anderes. Es stärkt. So süß eine Honigmelone auch sein mag, sie ist nur Wasser.« Dann aß er zusammen mit seinem Freund die Melone auf. Natürlich wurden sie nicht satt und mussten hungrig bis zum Tagesende weiterschaffen. Seitdem sagt man immer, wenn man etwas Wichtiges gegenüber etwas Unwichtigem hervorheben will, fekre non con che habuse orbe. Denk ans Brot, denn Melone ist Wasser.
Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Die multipolare Welt und der wertlose Westen«. Weiterhin gute Unterhaltung. Die Welt steht vor globalen geopolitischen Veränderungen und einem Übergang zur Multipolarität, während die Ära der westlichen Dominanz zu Ende geht. Der Sprecher dieses Satzes ist kein entschiedener Kritiker der unipolaren Welt oder der westlichen Politik, sondern eine Person, die während seiner Amtszeit als britischer Premierminister viele Jahre lang eine der Säulen war, um der Welt westliche Werte und natürlich Unilateralismus zumindest im Einklang mit dem weltweiten britischen Kolonialismus aufzuzwingen. Tony Blair, der von 1997 bis 2007 britischer Premierminister war, sagte in seiner jährlichen Rede vor der Ditchley Foundation: Die größte geopolitische Veränderung dieses Jahrhunderts wird von China ausgehen, nicht von Russland. Wir nähern uns dem Ende der politischen und wirtschaftlichen Dominanz des Westens. Die Welt wird mindestens bipolar und möglicherweise multipolar sein. Dies ist das erste Mal in der modernen Geschichte, dass der Osten mit dem Westen gleichberechtigt sein kann. Seit Jahren, spätestens seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wird die These vom Niedergang der unipolaren Welt und dem Verblassen der westlichen Vorherrschaft und Weltordnung in akademischen Kreisen, Thinktanks und Medien diskutiert. Und von Zeit zu Zeit werden solche Positionen von Persönlichkeiten, Staatsmännern und Politikern eingenommen, die eine besondere Rolle bei der Festigung der Grundlagen der westlichen Weltherrschaft gespielt haben. Dies führt wieder einmal zu hitzigen Diskussionen über die Zukunft der Welt und den Prozess, den sie nehmen wird, und es wirft diese wichtige Frage auf: Wie wird die Weltordnung am Ende von 4 Jahrhunderten westlicher Vorherrschaft im 21. Jahrhundert aussehen? Vor der Beantwortung dieser Frage erscheint es notwendig, die Entstehungsgeschichte der westlichen Dominanz zu beleuchten. Wann begann die Vorherrschaft des Westens? Der Beginn der westlichen Vorherrschaft dürfte im 16. und 17. Jahrhundert sein. Die Jahrhunderte der großen Entdeckungen Spaniens und Portugals. Die westliche Dominanz hielt bis ins 18. Jahrhundert an, das als französisches Jahrhundert bezeichnet werden kann. Dann das 19. Jahrhundert, das zweifellos zu England gehörte. Und schließlich das 20. Jahrhundert, als die USA Europa ersetzten, um der Welt westliche Werte als Rettungsmöglichkeit der Nationen aufzuzwingen. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzten die US-Präsidenten den Weg fort, den Woodrow Wilson 1919 mit relativem Erfolg eingeschlagen hatte. Die Bildung globaler internationaler Institutionen auf der Grundlage der in Europa erfundenen Werte, insbesondere die Vereinten Nationen, UNO, der Internationale Währungsfonds, IWF und die Weltbank, die alle drei in den Vereinigten Staaten gegründet wurden. In der Zwischenzeit hat der Kalte Krieg nicht nur 35 Jahre Konkurrenz zwischen den beiden Blöcken der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern auch bipolare Stabilität auferlegt. Dann hatte die Geschichte einen neuen Anfang, und seitdem hat die Welt Veränderungen erfahren, die jeweils gewaltige geopolitische Veränderungen nach sich zogen. Die heutige Welt jedoch hat das Jahr 1979 für immer in ihre Geschichte aufgenommen. Auch wenn jeder seine eigene Meinung zu diesem Thema haben mag, kam es aber 1979 zu drei sehr unterschiedlichen Ereignissen, die buchstäblich eine Kettenreaktion auslösten, die bis heute weltweit zu hören ist. Das erste Ereignis erfolgte am 11. Februar 1979 im Iran mit dem Sturz des Schahs. An diesem Tag verloren die Vereinigten Staaten ihren besten Verbündeten im Nahen Osten. Aber am wichtigsten war, dass die Machtübernahme von Imam Khomeini die Situation in der gesamten Region verändert hat. Bis dahin konkurrierten Staaten nach den traditionellen Regeln des zwischenstaatlichen Wettbewerbs um die regionale Führung. Aber Imam Khomeini präsentierte sich als Unterstützer der Muslime, wo immer sie sind. Die Welt sah schnell die Konsequenzen im Libanon mit dem Auftauchen der Hisbollah als entscheidender politischer und militärischer Akteur auf lokaler und regionaler Ebene. Dann im Irak, als die USA 2003 ihre Invasion starteten. In Syrien im Jahr 2011 mit dem Bürgerkrieg von Milizen, die die Regierung von Bashar al-Assad herausforderten. Besondere Entwicklungen gab es auch im Jemen. Die zweite große Veränderung ereignete sich 1979 in China. Deng Xiaoping festigte seine Macht und konnte Wirtschaftsreformen einleiten. Er tat dies schrittweise und mit dem Pragmatismus, der seine Führung auszeichnete. 40 Jahre später sehen wir seine Auswirkungen. Zweifellos der schnellste und massivste wirtschaftliche und soziale Wandel in der Geschichte der Menschheit. Andere Länder wie Korea oder Singapur haben ihre Volkswirtschaften im gleichen rasanten Tempo aufgebaut. Aber China ist das einzige Land, das in der Größenordnung eines Landes mit 1,4 Milliarden Einwohnern erfolgreich war. Ein drittes Ereignis, das in keiner Weise mit den beiden vorherigen zusammenhängt, passierte am Weihnachtstag 1979. An diesem Tag marschierte die Sowjetarmee in Afghanistan ein und bestätigte damit alle nachfolgenden Entwicklungen, insbesondere den mächtigen Aufstieg der Sowjetunion, nicht nur in Afghanistan, sondern auch in Afrika, in Angola und Äthiopien. Andererseits waren die Vereinigten Staaten in ihre internen Angelegenheiten verwickelt, insbesondere in die Krise um die Besetzung ihrer Botschaft in Teheran. Die Krise, die den damaligen US-Präsidenten Jimmy Carter den Präsidentenposten gekostet hat. Entwicklungen kamen nacheinander. Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989, der Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 auf Kosten der Rettung Russlands durch die Entscheidung von Boris Jelzin, die Abspaltung der Satellitenstaaten der Sowjetunion in Osteuropa und den Niedergang von Ideologien wie dem Kommunismus, die für Jahrhunderte geblieben waren. Neben der Stärkung der Marktwirtschaft folgte die Globalisierung der Wirtschaft, die einen schnellen Weg einschlug. Die technologische Revolution half einer unipolaren Welt, die sich auf Amerika konzentrierte. Aber die Angriffe auf die World Trade Towers im Jahr 2001 und die darauffolgenden Invasionen in Afghanistan und Irak und einige Jahre später die Finanzkrise von 2007 bis 2008 haben das Image Amerikas und natürlich des gesamten Westens herausgefordert. Die Welt sah tatsächlich ein, dass die bipolare Welt nach dem Weltkrieg und die Ordnung, die die USA und der Westen für sich beanspruchten, solche Krisen nicht sicher überstehen könnte. In der Zwischenzeit stellten auch Schwellenländer die westliche Ordnung und Amerikas Position als konkurrenzlose Supermacht in Frage. Die Bildung von BRICS, bestehend aus Schwellenländern, wirtschaftlichen und politischen Mächten, mit der Globalisierung der Wirtschaft, spiegelte nicht länger die westlichen Werte und Normen wider, die mehr als 4 Jahrhunderte lang die Grundlage der westlichen Ordnung bildeten. Diese Länder wollen zu den nationalen Werten zurückkehren, die in ihrem kollektiven Gedächtnis verwurzelt sind. So träumt Putins Russland davon, das russische Reich von Katharina der Großen wieder aufzubauen. Erdogans Türkei will Atatürks Erbe in der Geschichte hinterlassen. Auch der Iran hat mit seinen islamischen Werten viele Anhänger gefunden. Modis Indien will die Werte des Hinduismus fördern und Chinas Xi Jinping will wieder an die glorreiche Vergangenheit der großen Dynastien des Reichs der Mitte anknüpfen. In der Blütezeit der Vorherrschaft westlicher Werte 1991 bis 2001 glaubte oder hoffte man zumindest, dass alle Schwellenländer nach und nach nicht nur den Regeln der Marktwirtschaft folgen würden, sondern auch den Werten, die der westlichen Ordnung zugrunde liegen. Aber heute ist diese Illusion verschwunden. Amerikas innere Entwicklungen und Herausforderungen, ausgelöst durch wirtschaftliche Probleme, strategische Fehler in der US-Außenpolitik während der Obama-Ära, lieferten die Bedingungen für den Niedergang der Macht Amerikas in der Weltordnung. Doch mit der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten im November 2016 beschleunigte sich die Verwestlichung der Weltordnung erheblich. Mit der America-First-Politik kehrte Trump zu vorrangigen Politiken zurück, die Monroe begründet hatte, dass sich die USA nicht in Angelegenheiten außerhalb seiner Grenzen einmischen sollten. Die innenpolitische Situation in den USA und die Tatsache, dass die Mittelschicht hierzulande nicht mehr den Wohlstand des American Dream genießt, zeigt wohl, dass das Land, das sich zu einem Zeitpunkt der Geschichte als einzige einflussreiche und hegemoniale Supermacht betrachtete, deren Werte in verschiedenen Gesellschaften begrüßt wurden, nichts mehr zu bieten hat. Heute stehen der Westen und natürlich Amerika als Symbol westlicher Werte vor ernsthaften Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Ordnung, die die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg und den Weg gebracht hat, und die Befolgung westlicher Werte als den einzigen Weg des internationalen gesellschaftlichen Lebens sah. Aber das Aufkommen von Wirtschaftsmächten wie China, der Einfluss von Mächten wie Russland auf globaler Ebene, die Bildung regionaler und außerregionaler sicherheitsökonomischer Allianzen wie BRICS, Shanghai, ASEAN, die Eurasische Union und dergleiche sind alles eine Bestätigung der Tatsache, dass westliche Werte und Werte unipolarer Welt vor vielen Herausforderungen stehen. Tony Blair betrachtet China als die zweite Supermacht der Welt, deren Wirtschaftskraft und Rolle in der Weltwirtschaft die Russlands übertrifft und betont, dass China in vielen technologischen Bereichen sogar die USA übertroffen hat. Nach Blairs Meinung beharrt China nicht darauf, seine verächtliche Sicht auf den Westen zu verbergen und schreitet voran, engere Beziehungen zu Russland aufzubauen. Aber der Punkt, den der ehemalige Premierminister von England in seiner Rede über den Iran betont, zeigt die einflussreiche Position des Iran in globalen Entwicklungen. Russland und wahrscheinlich der Iran werden in Zukunft Chinas Verbündete. Blair rät deshalb dem Westen zu einer Politik der Stärke mit Interaktion gegenüber China. Aus den Worten von Tony Blair geht hervor, dass die zukünftige Welt die Welt des Multilateralismus und der kollektiven Interaktion und Beteiligung an ihrer Verwaltung ist. Eine Welt, in der westliche Ordnung und auferlegte Werte keinen Platz haben und die westliche Ideologie vor so ernsthaften Herausforderungen steht, dass das Wort Niedergang nicht ausreicht, um sie zu beschreiben. Der Zusammenbruch der westlichen Hegemonie ist sichtbarer denn je, und der Übergang zu einer multipolaren Welt, wie Tony Blair betont, nähert sich mit der Rolle der Regionalmächte mit unvorstellbarer Geschwindigkeit seinem Ziel. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschrift in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Thank you.